5.
November 1999 in Sautlaren im Norden der Niederlande. In der Prinz-Bernhard-Halle herrscht gespannte Stille. Auf einer Fläche so groß wie ein halbes Fußballfeld stehen 2,5 Millionen Dominosteine, die in Kürze in einer Kettenreaktion fallen sollen. Das Ziel ist kein geringeres, als einen neuen Weltrekord aufzustellen. Der Domino Day 1999 wird live auf RTL übertragen. Moderatorin Linda de Mol führt durch den Abend.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen hier live aus der Prinz-Bernhard-Halle im nördlichsten Zipfel von Holland.
An alle Einheiten, bitte auf Empfang. Sichtlich nervös steht der Produktionsleiter am Rand des Geschehens. Besorgt blickt er auf die besonders fragilen Stellen des Domino-Parcours zu seinen Füßen. Jede kleinste Bewegung kann die ganze Show ruinieren. Er greift zum Walkie-Talkie. Status für das gesamte Feld. Bitte kommen.
Security hört.
Ist die Fläche gesichert?
Kopiert. Die Fläche ist frei, keine Bewegung mehr im Feld. Luft ist ruhig und Türen sind geschlossen. Notfallstopps aktiviert. Over.
Ich wiederhole nochmal. Jede Erschütterung ist zu vermeiden. Kameras, bitte kommen.
Kamera 1, Set. Totale über das komplette Dominofeld. Over.
Kamera 2 fährt mit dem Kran auf den Startbereich zu. Fokus liegt auf dem ersten Stein und der Auslösevorrichtung. Set. Over.
Detailkamera am Startmodul. Chipkameras an allen Skulpturen und Installationen. Set. Kameraschlitten für flüssige Fahrten entlang der Dominolinien auch set. Over.
Moderatorin Linda de Mol kommentiert die letzten Vorbereitungen für die Zuschauenden vor ihren Bildschirmen.
Das müssen Sie sich mal vorstellen, meine Damen und Herren. Das ganze Team hat 7 Wochen lang nichts anderes getan als Dominosteine gesetzt, gesehen, geträumt, geschwitzt. Ich denke, dass das Team echt die Nerven in der Hand haben muss. Und auch ich werde so langsam wirklich nervös.
Der Produktionsleiter wendet sich ein letztes Mal an sein Team. Wichtig für alle, ab jetzt absolute Ruhe und Konzentration im Studio. Kurz bevor der erste Stein fällt, Action.
Ja, wir stehen jetzt hier vorm ersten Stein. Neben mir steht jetzt Illusionist Hans Klock, der dank seiner Popularität in Deutschland, Holland und Belgien, den 3 Ländern, in denen wir heute Abend live sind, den ersten Stein anstoßen darf. Und du hast damals auch in der leeren Halle den ersten Stein gesetzt. Diesen goldenen Stein hast du aus einer Rose hervorgezaubert. Machst du das heute Abend wieder mit einem Trick?
Das würde ich gerne, aber die Leute vom Produktionsteam haben gesagt, unbedingt keine Magie, Hans Klock. Die hatten Angst, dass plötzlich Millionen Steine verschwinden. Ich mache keine Tricks.
Du machst einfach einen Schubs mit dem Finger. Das ist vielleicht auch das Allerbeste. Ich hoffe, alle sind soweit, das ganze Team. Seid ihr bereit? Ich sehe viele Köpfe nicken. So ein spannender Moment. Denn sobald du den ersten Stein anstößt, können wir gar nichts mehr machen. Ich warte nur noch auf das Zeichen der Produktionsleitung, dass wir anfangen dürfen. Dürfen wir?
Mit angespannter Miene gibt der Produktionsleiter sein Zeichen.
Hans, bitteschön.
Der erste Stein der Dominokette fällt und die Halle hält den Atem an. Dann ist die Kettenreaktion ausgelöst. In einem gehörigen Tempo fallen die Steine nacheinander. Sie offenbaren aus Dominosteinen geformte Bilder, lösen Laserinstallationen oder kleine Feuerwerke aus. Und nach 2 Stunden steht fest, 2.472.480 Dominosteine sind umgefallen. Damit ist der Rekord des Vorjahres deutlich übertroffen. Der Kölner Privatsender RTL erreicht mit der Live-Übertragung des Domino Day Ende der 90er Jahre neue Spitzenwerte. Über 14 Millionen Menschen schauen zu, wie live der Weltrekord gebrochen wird. In der werberelevanten Zielgruppe liegt RTLs Marktanteil für den Abend bei über 50%. Wieder beweist der Sender sein Gespür für spektakuläre Fernsehereignisse. Doch der Abend bewirkt noch mehr. Er holt die niederländische Produktionsfirma Endemol in den Fokus des Privatsenders. Und Endemol wird bald nicht nur RTL, sondern die gesamte Fernsehlandschaft für immer auf den Kopf stellen. Ich bin Marc Benpuch und das ist Imperium, die RTL-Story von Studio J. In der letzten Folge hat Helmut Thoma den Privatsender an die deutsche Spitze gebracht. RTL hat sich zum dominanten Wettbewerber in der neuen werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen entwickelt und den Öffentlich-Rechtlichen Konkurrenz gemacht. Mit Quotenhits wie Explosiv oder GZSZ schoss RTL unter Thomas Leitung zum Marktführer empor, sodass sogar ARD und ZDF die Erfolgsformate des Privatsenders kopierten. Doch nach einem jahrelangen Machtkampf hat der Bertelsmann-Konzern Helmut Thoma, Mr. RTL, erfolgreich von der Senderspitze verdrängt. In dieser Folge will Bertelsmann seinen Einfluss auf RTL vergrößern und die Profite steigern. Und dafür kommt jemand an die Spitze, der bereit ist, für die beste Quote sogar ein Sendeverbot der Medienaufsicht zu riskieren. Das ist Folge 3 von 4. Der Reality-Hype. In Köln. In der Chefetage von RTL sitzt der neue Geschäftsführer Gerhard Zeiler am Kopf eines Konferenztisches. Er ist Anfang 40 und trägt eine Brille.
Ich freue mich, Sie alle heute in Köln begrüßen zu dürfen.
Zeiler, ebenfalls ein gebürtiger Wiener, wurde Anfang der 90er Jahre von Ex-RTL-Chef Helmut Thoma in den Sender geholt. Nun folgt er ihm auf dem Geschäftsführerposten. Im Gegensatz zum visionären, aber kontroversen Helmut Thoma gilt Gerhard Zeiler als nüchterner, international denkender Manager. Er sieht RTL als Teil von Bertelsmann und richtet seine Strategie auf den Konzern aus.
Wie Sie wissen, wächst der Privatfernsehmarkt nur noch geringfügig. Wir befinden uns also mitten in einem neuen Wettbewerb. In diesem Jahr lagen wir bei unserer Hauptzielgruppe 5 Prozentpunkte vor der privaten Konkurrenz von ProSieben und Sat.1. Diesen Vorsprung wollen wir halten. Dafür brauchen wir eine langfristige Markenpflege der RTL-Senderfamilie. Jede Sendung muss Marktführer sein. Frau Schäferkort, wie wollen Sie unser Sorgenkind retten?
Zeiler blickt über den Tisch zu einer Frau Mitte 30. Anke Schäferkort ist die Programmchefin des Senders Vox.
Vox hat zur Hauptsendezeit am Abend derzeit einen Marktanteil von nur 1%. Ich will weg von der beliebigen Mischung aus Sport, Nachrichten, Filmen und Serien und hin zu einer klaren Handschrift. Wir sind gerade an den US-Lizenzen für neue Serien dran.
Was haben Sie ins Auge gefasst?
Ally McBeal scheint mir am erfolgversprechendsten. Aber nur in Kombination mit starken Eigenproduktionen und einem guten Spielfilmangebot wird es ein erfolgreiches Programm. Daher plane ich, ein Filmpaket von 20th Century Fox zu kaufen. Der Dollarkurs scheint zu fallen und, wenn wir die Filmsammlung erstmal haben, können wir einzelne davon mit Gewinn auch an andere Sender verkaufen.
Interessante Idee.
Wenn wir das konsequent umsetzen, werden wir auch wirtschaftlich endlich in der Gewinnzone landen.
Vielen Dank, Frau Schäferkort. Solange Sie Erfolg haben, lasse ich Ihnen gerne freie Hand. Herr Schmidt, wie sieht es beim Kinderfernsehen aus?
Claude Schmidt ist Ende 30, selbst Vater von 3 Kindern und baut seit einigen Jahren den Sender Super RTL auf.
Gemeinsam mit Disney können wir eine Dominanz aufbauen, die es so in Deutschland noch nicht gibt. Wir sind gerade an einer neuen Show dran. Sie stammt aus Großbritannien und heißt Art Attack. Es geht ums Basteln. Klingt vielversprechend. Herr Andorfer, ich habe gehört, Sie haben Ihre Fühler nach Japan ausgestreckt.
Der 41-jährige RTL2-Geschäftsführer Josef Andorfer ist bekannt für sein unkonventionelles Management und seine jugendliche Experimentierfreudigkeit.
Animes haben großes Potenzial und sind in Deutschland noch ein Nischenprodukt. Wir wollen RTL2 als zentrale Plattform etablieren. Sailor Moon, Pokémon, Dragon Ball. So binden wir eine jugendliche Zielgruppe im Nachmittagsprogramm. Und Super RTL bleibt für die Kleinen.
Genau. RTL-Geschäftsführer Gerhard Zeiler blickt zufrieden in die Runde.
So decken wir in der gesamten RTL-Senderfamilie jede Sparte unserer Hauptzielgruppe ab. Ich danke Ihnen. Nun zu RTL. Ich stehe gerade in Kontakt mit der niederländischen Produktionsfirma Endemol.
Sie wollen an den großen Erfolg vom Domino Day anknüpfen?
Wir haben über eine neue Quizshow für das RTL-Abendprogramm gesprochen. Angelehnt an die US-amerikanische Show Who Wants to Be a Millionaire. Ein Kandidat, viele Fragen und sehr hohe Gewinnsummen. Mit Günter Jauch von Stern TV haben wir einen guten Moderator gefunden, aber er ist extrem skeptisch. Ich konnte ihn nur zu 4 Ausgaben überreden.
4 Sendungen sind wirklich überschaubar. Aber wer weiß, wenn es funktioniert, lässt er sich vielleicht umstimmen.
Drücken Sie mir die Daumen.
Wer wird Millionär? Wird zum ersten Mal am 3. September 1999 bei RTL ausgestrahlt. Die ersten Folgen erzielen noch keine großen Quoten. Doch die Sendung gewinnt schnell an Fahrt. Schon nach wenigen Monaten schauen regelmäßig über 13 Millionen Menschen zu. Das Quiz mit Günter Jauch wird zu einem festen Ereignis im RTL-Abendprogramm und etabliert sich als eines der erfolgreichsten Formate des Senders. Der neue RTL-Geschäftsführer Gerhard Zeiler investiert massiv in das Programm. Über 1 Milliarde Mark, heute rund 850 Millionen Euro, gibt er 1998 für neue Inhalte aus. Davon fließen 72% in Eigen- und Auftragsproduktionen. Zeilers Ziel ist klar. RTL soll dauerhaft an der Spitze bleiben. Während RTL wächst, gerät die Konkurrenz ins Wanken. Ende der 90er Jahre wird bekannt, dass die Kirch-Gruppe, die hinter Sat.1, Pro7 und Kabel1 steht, tief verschuldet ist. Über 3 Milliarden Mark schuldet der Medienkonzern deutschen Banken. Bertelsmann zieht Konsequenzen und verkauft seine Anteile am gemeinsamen Pay-TV-Sender Premiere. RTL sichert sich seine Marktposition als der größte Werbeträger im deutschen Fernsehen und sucht gleichzeitig nach neuen Ideen. Um den Erfolg in der neuen Programmstrategie auszubauen, holt sich der Sender Unterstützung aus den Niederlanden. Dort läuft ein neues, nie dagewesenes Format an, das bald auch in Deutschland für Unruhe sorgen soll. November 1999 in Hilversum nahe Amsterdam. RTL2-Geschäftsführer Josef Andorfer hat sich ein Treffen mit John de Mol erbeten, dem Bruder von Moderatorin Linda de Mol und Gründer von Endemol, der europaweit führenden Produktionsfirma für Fernsehunterhaltung. Herr Andorfer, herzlich willkommen. Vielen Dank. Es freut mich, dass wir so schnell zusammenkommen.
Setzen Sie sich doch.
Was führt Sie zu mir? Big Brother steht kurz vor dem Finale und die Schlagzeilen in der Presse überschlagen sich. Ich möchte Sie zu Ihrem neuen Format beglückwünschen.
Ja, wir hatten Anlaufschwierigkeiten, aber nachdem die Zuschauer Bart und Sabine im Nachtsichtmodus der Kameras gemeinsam im Bett beobachten und sie danach genüsslich ihre Zigaretten rauchen sehen konnten, ist der Knoten so richtig geplatzt. Jetzt bekommen die Leute gar nicht mehr genug von dem Containerleben.
Ich hoffe doch sehr, dass wir einen Weg finden, Big Brother so schnell wie möglich auch auf den deutschen Markt zu bringen.
Dann schießen Sie mal los.
Sehen Sie, ich baue RTL 2 als die unkonventionelle Alternative zu RTL auf. Ein junger Sender, der den Trend der Zeit erfasst, der Spaß machen soll. Big Brother ist genau das, was ich suche.
Nun ja, für die erste Staffel habe ich ein paar Ideen als zu radikal unter den Tisch fallen lassen. Vielleicht können wir die in Deutschland testen.
Was schwebt Ihnen vor? Die Auswahl der Teilnehmenden ist bei dieser Art von Reality-TV-Formaten zentral. Mit Hilfe des Casts können wir in der Produktion bewusst Unstimmigkeiten provozieren. Da stimme ich zu. Und weiter?
Ich schlage vor, dass wir keine homogene Gruppe casten, sondern gezielt Gegensätze. Damit Konflikte nicht nur möglich sind, sondern unvermeidlich.
Sie meinen Chaotentreffen auf Ordnungsfetischisten, Dauerqualmer auf Nichtraucherinnen oder Vegetarier auf Fleischliebhaberinnen?
Andorfer schaut auf seine Notizen zum neuen Format.
Wie sieht es mit der Tagesstruktur aus?
Ich würde sagen, wir gehen auf das Minimum zurück. Die Bewohnerinnen und Bewohner bekommen nur 1 Stunde heißes Wasser am Tag.
Haha, und wer es warm haben will, muss Holz hacken.
Ich sehe, wir verstehen uns.
Das wird große Diskussionen lostreten, politisch, medial und gesellschaftlich. Und genau deshalb wird es jeder sehen wollen. Da können wir uns sicher sein. Im Dezember 1999 zeigt RTL 2 eine Sondersendung, in der die deutschen Big Brother-Spielregeln ausführlich erklärt werden. Durchschnittlich verfolgen 1 Million Menschen die einstündige Einführung, in der die Zuschauerinnen und Zuschauer regelmäßig dazu aufgerufen werden, sich zu bewerben. Innerhalb weniger Tage melden sich mehr als 20.000 Menschen. Bereit dazu, sich in einen Container einschließen und rund um die Uhr beobachten zu lassen. Doch noch bevor die erste Kamera in Deutschland läuft, kippt die Stimmung. Die Presse schlägt Alarm, die Politik warnt und die Medienaufsicht droht mit Verboten. Schon vor Ausstrahlung wird Big Brother zum Politikum.
Hast du dir jemals gewünscht, mehr zu wissen und so richtig in die Geschichte einzutauchen? Mein Name ist David Nathan und ich bin der Erzähler von Eine kurze Geschichte über. Jede Woche setzen wir dich in die erste Reihe, um die unglaublichsten Momente der Geschichte mitzuerleben. Erstaunliche Zivilisationen wie die der Maya und die der Azteken. Ereignisse, die alles verändert haben. Der Schwarze Tod, Tschernobyl, der Fall der Berliner Mauer. Mit weltweit anerkannten Experten, die uns tiefe Einblicke in die Weltgeschichte geben. Suche nach Eine kurze Geschichte über und folge uns, um jeden Dienstag neue Folgen zu hören. Ich freue mich auf dich.
Januar 2000 in Mainz. Ein hoher Raum im Landtagsgebäude. Durch die Fenster fällt kaltes Winterlicht. Am Tisch sitzt Kurt Beck, SPD-Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz. Vor ihm liegt ein Stapel Zeitungen, in denen Beck bedeutsame Stellen markiert.
Mir wurde gesagt, Sie sind soweit?
Bitte, kommen Sie rein.
Eine Reporterin tritt in den Raum.
Setzen Sie sich doch.
Die leger gekleidete Frau zückt Notizblock und Stift. Neben sich legt sie ein Diktiergerät.
Fangen wir doch direkt an. Ihre Zeit ist ja begrenzt.
Das weiß ich zu schätzen.
Herr Beck, Big Brother ist noch nicht einmal in Deutschland angelaufen und Sie starten schon eine Hetzkampagne gegen den Sender. Warum geht Ihnen das Format so gegen den Strich?
Nicht umsonst geht der Name dieser sogenannten Show auf George Orwells Roman 1984 zurück. Im Roman ist Big Brother eine allsehende und autoritäre Führerfigur eines totalitären Überwachungsstaates. Eine auf diesem angsteinflößenden Prinzip basierende Show überschreitet alle Grenzen von Unterhaltung. Menschen werden dauerhaft beobachtet, bewertet, aussortiert. Das ist kein harmloses Spiel. Es geht um echte Menschen.
Sie haben sich an die Medienaufsicht gewandt und von einem Verstoß gegen die Menschenwürde gesprochen. Warum greifen Sie so hart durch?
Weil es Situationen gibt, in denen man handeln muss, bevor etwas entgleist.
RTL 2 argumentiert, die Kandidatinnen und Kandidaten würden freiwillig teilnehmen und psychologisch betreut werden. Der RTL 2-Chef, Josef Andorfer, sagt, dass niemand gezwungen werde, mitzumachen.
Freiwilligkeit allein reicht hier nicht aus, um moralische Risiken auszublenden. Auch freiwillig kann man Teil eines Systems werden, das Menschen instrumentalisiert. Hier geht es nicht um Betreuung, sondern um ein Konzept, das Voyeurismus gezielt bedient.
Kritiker werfen Ihnen vor, Sie wollen die Sendung dazu nutzen, den privaten Rundfunk maßzuregeln. Ist dieser Aufruhr um eine Fernsehshow wirklich gerechtfertigt?
Es geht mir nicht darum, einen Maulkorb zu verteilen. Ich will einen öffentlichen Diskurs darüber anstoßen, was uns die Menschenwürde im Rundfunk wert ist und wo die Freiheit des Privatfernsehens endet. Wir dürfen nicht ständig von Werteverfall reden und gleichzeitig wegsehen, wenn er befördert wird.
Nervös blickt der Ministerpräsident auf seine Armbanduhr.
Erlauben Sie noch eine letzte Frage. Was ist Ihre Einschätzung? Wird die Medienaufsicht RTL 2 verbieten, Big Brother auszustrahlen?
Nach allem, was ich von dem Sendeformat kenne, muss RTL 2 mit einem aufsichtsrechtlichen Einschreiten rechnen.
Doch das von Ministerpräsident Beck herbeigesehnte
aufsichtsrechtliche Einschreiten vor der Ausstrahlung bleibt aus. Am Abend des 1. März 2000 sendet RTL 2 die erste Folge Big Brother. 10 Kandidatinnen und Kandidaten ziehen für 100 Tage in einen hermetisch abgeschotteten Container, gefilmt von 28 Kameras. Die Medienaufsicht droht nach der Premiere zwar mit der Absetzung der Show, doch RTL 2 verspricht, das Konzept nicht zu verschärfen, den Jugendschutz einzuhalten und täglich in der Zeit zwischen 9 und 21 Uhr für eine Stunde in beiden Schlafräumen des Wohncontainers auf die Kameraaufzeichnung zu verzichten. Die Show bleibt im Programm. Big Brother leitet eine neue Ära des Fernsehens ein. Teilnehmende ohne Medienerfahrung geraten in den Fokus der Öffentlichkeit und werden von einer ganzen Nation zu wahlweise Stars oder Hassobjekten gemacht. Die Folgen tragen sie in ihre Privatleben weit über die Grenzen der Sendung hinaus. Szenen, die im Fernsehen zu heikel sind, finden im Internet statt. Über eine Website läuft ein Big Brother Livestream rund um die Uhr. Es ist das erste Mal, dass Fernsehen und Internet derart miteinander zusammenwachsen. Binnen weniger Wochen wird Big Brother zum größten Erfolg in der Sendergeschichte. Mit rund 50 Millionen Mark Werbeeinnahmen, heute umgerechnet etwa 40 Millionen Euro, spielt die erste Staffel von Big Brother knapp ein Zehntel des gesamten Jahresumsatzes von RTL 2 ein. In der werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen erreicht die Show regelmäßig rund 20% Marktanteil. Bei den jüngeren 14- bis 29-Jährigen liegen die Werte zeitweise sogar bei über 40%. Die tägliche Zusammenfassung läuft zur besten Sendezeit. Nach 102 Tagen gewinnt Kandidat John Mills die 250.000 Mark Siegerprämie. Big Brother-Erfinder John the Mole verkauft das Format in Dutzende Länder auf der ganzen Welt und zählt bis heute zu den reichsten Niederländern. Im Jahr 2000, einen Monat nach dem Big Brother-Erfolg, bündeln Bertelsmann und seine Partner ihre Kräfte und gründen die RTL Group. Damit entsteht Europas größter Rundfunkkonzern. Während Big Brother auf den Bildschirmen die Grenzen des Sendbaren neu definiert, erweitert RTL seine Identität. September 2001. In einer kleinen Wohnung im Dortmunder Süden. Ein Vater deckt den Couchtisch mit zwei Tellern.
Da bist du ja.
Seine jugendliche Tochter stellt ihre Schultasche im Flur ab und kommt ins Wohnzimmer.
Ich dachte, wir essen heute mal im Wohnzimmer.
Ja, klar. Guten Appetit.
Guten Appetit. Mal schauen, was in der Glotze läuft.
Die Zeit ist um. Warte, diese Frage stopp mal dabei, RTL. Beendet,
aber Horizont wäre die korrekte Antwort gewesen. Diese
Runde beendet ihr mit 900. Der Schwächste fliegt.
Ich verstehe gar nicht. Ja, ist doch nett.
Mehr in der Bank sichert. Vater und Tochter greifen zu ihren ersten Pizzastücken.
Heiß, ich habe den Gaumen verbrannt.
Plötzlich schieben sich auf dem Bildschirm vor ihnen rote Balken in das Programm. Nachrichtensprecher Peter Klöppel sitzt mit ernster Miene im RTL Aktuell-Studio.
Verehrte Zuschauer, guten Tag. Wir unterbrechen an dieser Stelle die Sendung Der Schwächste fliegt für eine wichtige Nachricht, die uns im Moment hier aus New York erreicht. Offensichtlich hat sich ein Anschlag auf das World Trade Center ereignet in New York in Manhattan.
Der Vater lässt langsam sein Pizzastück auf den Teller zurücksinken. Auf dem Bildschirm steigen schwarze und weiße Rauchschwaden in den Himmel über New York.
Papa, was bedeutet das?
Ich weiß es nicht, aber das ist ernst. Sehr ernst.
Sie sehen jetzt gerade hier in dem großen Bild die Explosion, wie ein Flugzeug den linken, also den südlichen Turm des World Trade Centers trifft. Eine riesige Explosion in diesem Moment. Wir können im Moment nichts über die Hintergründe dieses Anschlags sagen. Wir können nichts über die Zahl der Opfer sagen, aber Sie können erkennen, anhand dieser Bilder, dass es sich um eine Explosion ungeahnten Ausmaßes handelt.
Ein Flugzeug fliegt in den Turm. Die Türme fallen zusammen.
Ich kann das gar nicht fassen.
Die Pizzen sind längst kalt geworden.
Der Vater und seine Tochter gucken sprachlos auf die chaotischen Bilder, die hinter dem Nachrichtensprecher Peter Klöppel im RTL-Studio in Dauerschleife laufen. RTL ist am 11. September 2001 der erste deutsche Fernsehsender, der das laufende Programm unterbricht, um live über den Anschlag auf das World Trade Center zu berichten. Moderiert wird die RTL-Aktuell-Sondersendung von Chefmoderator Peter Klöppel, der über 7 Stunden nonstop im Studio bleibt. Diese schnelle und intensive Berichterstattung bringt RTL einen neuen Status. Zum ersten Mal wird der Sender, der eigentlich für Unterhaltungsformate steht, für seine Nachrichtenkompetenz ernsthaft anerkannt. Zeitweise schalten mehr Menschen ein als beim ZDF. Für Klöppel ist das der Beginn seines Weges zum RTL-Chefredakteur. Hinter den RTL-Kulissen verschieben sich weiter die Machtverhältnisse. 2001 wird Bertelsmann mit 67% Mehrheitsaktionär der RTL Group und gewinnt somit die Kontrolle über den Privatsender. Während die Konkurrenz den hohen Verlusten im Pay-TV erliegt, 2002 meldet die Kirchgruppe endgültig Insolvenz an. Für Sat.1 und Pro7 bedeutet das einen tiefen Einschnitt. Die Sender verlieren ihren Eigentümer und geraten unter die Kontrolle von Banken und Investoren. Der deutsche Privatfernsehmarkt verändert sich und der Wettbewerb wird härter. Doch RTL plant schon den nächsten großen Schritt. Gerhard Zeiler, inzwischen auch CEO der RTL Group, sucht nach einer Show, die alles überstrahlt. Als Vorlage dient das Casting-Format Pop Idol aus der Feder des Spice Girls-Managers Simon Fuller. Als Juror für die deutsche Adaption gewinnt Zeiler Modern Talking Star und Produzent Dieter Bohlen. Die Bertelsmann Music Group soll den Plattenvertrag für den Gewinner der Staffel stiften. Gesucht wird ein neuer deutscher Superstar. Für die erste Staffel bewerben sich insgesamt rund 60.000 Kandidatinnen und Kandidaten. Und innerhalb kürzester Zeit stehen Zehntausende Schlange, um vor der Kamera gecastet zu werden. Oktober 2002, im Kolonium der MMC-Studios in Köln-Ossendorf. Es ist das erste Casting von Deutschland sucht den Superstar. Niemand der Teilnehmenden weiß so richtig, was hier genau entsteht. Aber alle hoffen, dass es ihr großer Moment wird. Im Warteraum prallen Welten aufeinander. Einige der Wartenden singen sich warm, andere unterhalten sich. Mitarbeitende von der Produktion eilen durch den Raum, Headsets auf den Ohren, Klemmbretter in der Hand.
Bitte alle hier einmal unterschreiben, jede Seite, ohne Unterschrift kein Vorsingen.
Seitenlange Verträge wandern durch nervöse Hände. Sie verpflichten die Kandidatinnen und Kandidaten zu vollkommener Verschwiegenheit. Eine junge Frau mit Mittelscheitel und grün glitzernder Schlaghose nimmt die Unterlagen entgegen. Neben ihr wippt ein junger Mann mit zu Stacheln hochgegelten Haaren nervös mit dem Fuß.
Nervös, hm?
Ein bisschen. Du denn nicht?
Ich singe immer auf Festen bei uns im Dorf. Ich hab Routine.
Wo kommst du denn her?
Ich bin extra aus dem Saarland angereist. Und du?
Ich bin aus Köln. Schon heute Morgen um 7 Uhr stand ich vorm Studio. Ich müsste eigentlich gleich dran sein.
Ich war schon um 5 Uhr hier vor der Tür. Oh, ich will unbedingt Dieter Bohlen kennenlernen. Das ist der Moment, auf den ich mein Leben lang gewartet habe. Hast du dir diesen Haufen Papier durchgelesen?
Nö, ich habe einfach unterschrieben. Was soll da schon drinstehen?
Die junge Kandidatin zögert kurz, setzt ihren Namen dann aber unter die letzte Seite. Aufgelöst kommt eine Kandidatin vom Vorsingen zurück, vor und hinter ihr Kameras. Sie wischt sich sichtlich enttäuscht eine Träne aus dem Gesicht. Ein Kameramann tritt näher an sie heran, um ihr von Make-up verschmiertes Gesicht im Close-up einzufangen.
Ich frag mich, was da passiert ist.
Ich frag sie mal. Hey, ist alles okay? Sag mal, hast du mit Dieter Bohlen gesprochen?
Er hat gesagt, du hast wirklich alles, was wir nicht brauchen.
Die Produktionsassistenz führt die schluchzende Kandidatin wortlos aus dem Warteraum. Das Kamera- und Tonteam läuft engagiert hinterher. Die Arme.
Naja, kann ja auch nicht jede hier ein Star werden.
Ja, aber das ist schon krass mit diesen vielen Kameras. Wer will denn die Leute so weinen sehen? So, die Nummer 236. 236.
Das bist du. Viel Glück.
Oh, endlich treffe ich mein Idol.
Die junge Kandidatin steht selbstbewusst auf, atmet noch einmal tief durch und geht durch die Studiotür. Mit dem Start von Deutschland sucht den Superstar im Jahr 2002 trifft RTL einen Nerv. Bis zu 15 Millionen Menschen schalten ein und DSDS wird zu einem spektakulären Erfolg. Voyeurismus gepaart mit Schadenfreude und dem gezielt inszenierten Skandal werden zum Motor der Aufmerksamkeit. Dieter Bohlens schonungslose Kommentare liefern Bilder und Zitate, auf die sich die Boulevardpresse regelrecht stürzt. RTL hat Casting- und Reality-Shows als preisgünstiges und extrem lukratives Geschäftsmodell etabliert. Für Bertelsmann wird die RTL Group binnen weniger Jahre zum wichtigsten Umsatzbringer. Doch während der Erfolg wächst, drängt sich eine Frage immer stärker auf. Wie lange kann ein Sender auf billigen Produktionen, Demütigung und Voyeurismus aufbauen, ohne selbst Schaden zu nehmen? Februar 2004 in Hamburg. Es ist 20 Uhr. Im Studio von ARD aktuell läuft die Live-Aufzeichnung der Tagesschau. Jens Riva moderiert. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die Themen des Tages. Präsident Putin entlässt Regierungschef. Erdbeben erschüttert den Norden Marokkos. Zwischen den Meldungen berichten Reporterinnen und Reporter aus der ganzen Welt von den wichtigen Ereignissen. Fast 10 Millionen Zuschauende verfolgen die ARD-Hauptnachrichten live zu Hause vor ihren Fernsehbildschirmen. Die Sendung neigt sich dem Ende zu.
Bundeskanzler Schröder hat zum Abschluss seines Türkei-Besuches
den nächsten Einspieler bereithalten. Beider Länder gewürdigt. Hinter einer Glasscheibe der Senderkabine sitzen Sendeleitung und Regie. Auf den Bildschirmen verfolgen sie die Aufzeichnung aus verschiedenen Kamerawinkeln, halten Ablaufpläne ein und kontrollieren technische Anzeigen.
Und nun zu einer Meldung aus Bayern. Der Sänger und Medienstar Daniel Kübelböck ist bei einem Verkehrsunfall in Niederbayern verletzt worden.
In der Sendekabine verdreht die Regisseurin die Augen.
Ich kann immer noch nicht glauben, dass wir gerade wirklich über einen Autounfall eines C-Promis in unseren Hauptnachrichten berichten. Als ob sonst in der Welt nicht genug passiert. Der
18-Jährige hatte ohne Ich hätte auch lieber eine andere Meldung gebracht.
Wer hat nochmal die Meldung freigegeben?
Das war eine Anweisung von der ARD-Programmdirektion aus München.
Ah ja.
Na, here we go. Tagesschau? Ja. Ja, wir hören es auch gerade. Nein, kein Fehler. Genau.
Eine bewusste Entscheidung von ganz oben. München meint, dass die Tagesschau-Zuschauenden morgen in der Mittagspause nicht die Unwissenden sein sollen. Ja, mir sind die Hände gebunden.
Kulturchef?
NDR-Nachrichtenredaktion.
Oh, Tagesschau. Ja, ja. Also bitte, natürlich bleiben unsere Auswahlprozesse journalistisch. Ob wir schon mal von Nachrichtenrelevanz gehört haben? Also bitte, das geht jetzt wirklich zu weit. Ja, selbstverständlich gebe ich das trotzdem weiter. WDR-Chefredaktion.
Das bleibt bestimmt nicht der letzte Anruf.
Das, was noch vor wenigen Jahren undenkbar gewesen wäre, ist geschehen. Ein Sternchen aus der Welt von Deutschland sucht den Superstar schafft es in die Tagesschau. Der Privatsender RTL, der einst in einem kleinen Studio in Luxemburg begann, und nicht sicher war, ob er es mit den Öffentlich-Rechtlichen aufnehmen kann, beeinflusst inzwischen die Nachrichtenagenda der ARD. 2004 ist die Kommerzialisierung im deutschen Fernsehen umfassend angekommen. Die Quote ist alles. Je mehr Menschen einschalten, desto höher sind die Werbeeinnahmen. RTL nutzt diese Logik konsequent. Casting- und Reality-Shows produzieren vermeintliche Stars, die in anderen Sendungen wie dem Dschungelcamp wieder auftauchen. Ich bin ein Star, holt mich hier raus
läuft ab Januar 2004 auf RTL und bringt das Prinzip billiger, schnell produzierter Unterhaltung auf die Spitze. Doch nicht jeder begrüßt diesen Weg. Der Sender, der einst durch kreative Eigenproduktionen auffiel, macht nun Fernsehen aus der Büchse. Der deutsche Markt ist zu klein geworden für Expansionen und der Quotendruck steigt. Nur noch europaweites Wachstum ist möglich und Gewinne lassen sich nur noch durch Kostenreduktion steigern. Der Mut der Sender ist dem wirtschaftlichen Erfolgsdruck gewichen. RTL, jahrelanger Marktführer, schlittert auf eine Krise zu. Frühjahr 2005 in Köln. Draußen bringt die erste Frühlingssonne den Rhein zum Glitzern. Im gläsernen Konferenzraum der RTL-Zentrale sitzt Geschäftsführer Gerhard Zeiler besorgt über einer Mappe mit aktuellen Quoten, Marktanteilen und Werbeeinnahmen.
Guten Tag, Herr Zeiler.
Der Vorstandsvorsitzende des Bertelsmann-Konzerns, Gunter Thielen, ist extra aus Gütersloh angereist, um die Leitung des Senders wieder auf Kurs zu bringen.
Herr Thielen, schön, Sie zu sehen. Ich wünschte, die Umstände wären positiver. Danke, dass Sie so kurzfristig gekommen sind. Mir blieb nichts anderes übrig. RTL hat den schlechtesten Jahresauftakt seit 10 Jahren hingelegt. Ich habe Ihre Berichte gelesen. Wir haben mit RTL in den ersten 4 Monaten 25 Millionen Euro weniger Werbeeinnahmen erzielt als letztes Jahr. Der Markt gestaltet sich schwierig und wir müssen nach den Quotenhits der letzten Jahre eine neue Sprache finden. Sie haben am Publikum vorbeigesendet. Mindestens die Quote in unserer entscheidenden Zielgruppe sollten wir halten. Aber wir stagnieren unter 16%.
Es stimmt, mehrere Eigenproduktionen haben nicht gezündet. Für Big Boss und die Bachelorette hatte ich mir mehr erhofft.
Selbst die Skisprungübertragungen holen uns keine verlässlichen Marktanteile mehr. Wie schnell können wir die Verluste eindämmen?
Nun ja, schnell ist relativ. Wir müssen das Programm stabilisieren. Wenn wir jetzt nur auf Gewinn drücken, riskieren wir unsere Marke und unsere Bindung an die Zuschauenden.
Marke schön und gut, aber RTL muss profitabel sein. Wir müssen Kosten senken, Formate überdenken, vielleicht auch unpopuläre Entscheidungen treffen.
Aber das darf nicht auf Kosten des Programms gehen. Kurzfristiger Gewinn um jeden Preis zerstört alles, was wir in diesem neuen Jahrtausend aufgebaut haben.
Herr Zeiler, Qualität zahlt keine Rechnungen. Das muss ich Ihnen doch nicht sagen. Wir sprechen von Millionenverlusten. Ein Umsatzminus von 3,6%. Wir müssen handeln, und zwar jetzt.
Formate brauchen Zeit, um sich zu etablieren. Die deutsche Senderlandschaft hat sich zerstreut. Der Markt ist gesättigt. Wir brauchen Zeit, um uns neu aufzustellen.
Für Bertelsmann ist die Lage klar. Wenn wir nicht jetzt den Kurs wechseln, werden Kürzungen nicht ausbleiben. Herr Zeiler, sorgen Sie dafür, dass die Programme, die nicht laufen, schnellstmöglich eingestellt werden.
Der Bertelsmann-Chef erhebt sich energisch. Bevor er aus der Tür geht, dreht er sich nochmal zum RTL-Geschäftsführer um.
Und Herr Zeiler, Ihre Bemühungen in allen Ehren, aber Sie arbeiten gerade insgesamt 90 Stunden die Woche. Als CEO der RTL Group werden Sie in Luxemburg gebraucht, als RTL-Deutschland-Geschäftsführer in Köln. Denken Sie nicht, dass Sie sich ausschließlich den Angelegenheiten der RTL Group widmen sollten?
Vielleicht haben Sie recht. Es ist Zeit, den Sender in neue Hände zu geben.
...2005 steht RTL unter Druck. Neu entwickelte Formate werden reihenweise abgesetzt. Das neue Reality-TV, das einst die Nation elektrisierte, bleibt jetzt hinter den Erwartungen zurück. Die öffentliche Kritik an den billig produzierten Sendungen wird immer lauter. Auch Mr. RTL Helmut Thoma meldet sich wieder öffentlich zu Wort und attackiert die Bertelsmann-Maschinerie. Im September 2005 gibt Gerhard Zeiler seinen Posten als RTL-Geschäftsführer auf, um sich den internationalen Geschäften der RTL Group widmen zu können. Seiner Nachfolge überlässt er die Aufgabe, den Sender in eine stabile Zukunft zu führen. Doch schon bald betritt ein neuer Player die Bühne des Bewegtbildmarktes und RTL muss sich auf ein Zeitalter einstellen, in dem alles, was bisher sicher schien, erschüttert wird.
Das war Folge 3 von 4 von Imperium, die RTL-Story von Studio J. Ein Hinweis zu den Dialogen, die du gehört hast. Wir wissen natürlich nicht genau, was gesprochen wurde. Alle Dialoge basieren nach bestem Wissen auf unseren Recherchen.
Wenn du mehr darüber erfahren willst, was der neue Reality-Hype Anfang der 2000er mit den jungen Protagonisten des RTL-Imperiums gemacht hat, empfehlen wir dir die dreiteilige Doku-Serie Die Kübelböck-Story. Eure Lana Kaiser in der ARD-Mediathek.
Ich bin Marc Ben-Puch.
Und ich bin Aline Staskowiak.
Marie Hecht hat die Folge geschrieben. Für Studio J, Producer Alex Hemsen. Executive Producer Janis Gebhardt. Das Sounddesign hat Justin Göde gemacht. Gemischt von Fabian Klinke.
Wenn ihr nach Imperium Lust auf packend erzählte Geschichten aus der Vergangenheit habt, dann hört unbedingt in Eine kurze Geschichte über rein. In jeder Folge nimmt der beliebte Hörbuch- und Synchronsprecher David Nathan euch mit zu den faszinierendsten Momenten und bemerkenswertesten Persönlichkeiten der Geschichte. Mal reisen wir ins antike Rom, dann in die geheimnisvolle verlorene Stadt Petra. Wir verfolgen das Schicksal des verkannten Genies Vincent van Gogh, lüften die Mythen der Maya, gehen den Ursachen der Katastrophe von Tschernobyl auf den Grund und erleben mit, wie die Titanic auf den Meeresboden sinkt. Darüber hinaus kommen in jeder Folge weltweit anerkannte ExpertInnen zu Wort, die ihr Wissen und spannende Insider-Details beisteuern. Neue Folgen gibt es jeden Dienstag. Eine kurze Geschichte über. Überall, wo es Podcasts gibt.